Was Hunde wirklich brauchen, der Kynagogik-Podcast mit Karin Jansen.
Ein herzliches Moin vom Deich. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ich bin Karin Jansen, die Gründerin von Kynagogik, bedürfnisorientierte Hundehaltung und Erziehung. Ich berate seit 20 Jahren Menschen mit ihren Hunden, habe vor 10 Jahren das Institut für Kynagogik gegründet, in dem wir unterschiedliche Ausbildungen rund um das Thema Mensch und Hund anbieten, und ich bin Coachin für Menschen mit und ohne Hund. Nur aus gelebter Erfahrung, fundiertem Wissen und einer offenen, wohlwollenden Haltung kann wahre Kompetenz entstehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam die Welt unserer Hunde noch zufriedener, erfüllter und entspannter machen können. Heute werden wir uns mit dem Thema die Welt der Nasenarbeit, der Zugang zum Hund über seine stärkste Ressource, beschäftigen. Mach es dir gemütlich, spitz die Ohren und lass uns beginnen. Wir starten wie immer mit einer Frage. Na, eigentlich sind es zwei Fragen. Also, was ist eigentlich Nasenarbeit und warum ist sie so wichtig für Hunde? Also Nasenarbeit ist grundsätzlich erstmal oder beschreibt das Aufsuchen von Beute oder Ersatzbeute mittels des Geruchssinns. Das heißt, dass alle Beschäftigungen rund um die Nasenarbeit eigentlich so eine Art Ersatzjagd sind. Und ganz viele der Sachen, die ich euch auch noch vorstellen werde, oder der Beschäftigungsmöglichkeiten, die ich euch vorstellen werde, kommen aus dem Jagdlichen. Und wir haben sie so ein bisschen abgewandelt und umgeschrieben sozusagen auf Hunde, die nicht in dem jagdlichen Job sind, sondern die einfach eine fantastische Beschäftigung mit ihrem Menschen haben dürfen. Und da kommen wir noch hin. Und warum ist sie jetzt so wichtig, diese Nasenarbeit, dieser ja, Jagdersatz? Warum ist das so wichtig für Hunde und warum ist es eine Ressource für die und sogar ihre stärkste Ressource im Allgemeinen? Also grundsätzlich ist der olfaktorische Sinn, also olfaktorisch für Geruchssinn, ist der Leitsinn des Hundes. Das heißt, ein ganz großer Teil der Wahrnehmung und Orientierung erfolgt über die Nase. Natürlich kann der Hund hören, sehen, hat einen Tastsinn etc., genau wie wir, und auch einen Geschmackssinn. Aber für den Hund ist im Vergleich zu uns der Sinn der Nase, also der olfaktorische Sinn, stärker ausgeprägt und hat eine höhere Gewichtung als uns. Und wir sprechen da von einem Leitsinn. Dabei ist ganz interessant, dass das ein sehr wichtiger Sinn ist in Bezug auf Jagd und in Bezug auf Identifizierung von Artgenossen und anderen Lebewesen. Und zum Teil dient der olfaktorische Sinn auch Gefahrenerkennung. Zum Beispiel riechen Hunde natürlich Brandgeruch etc. Und das ist für sie sofort sehr prägnant und zeigt ihnen, okay, es ist gefährlich. Aber es ist, was die Gefahr, also die Orientierung auf Gefahr angeht, nicht der erste Sinn. Weil, naja gut, die Sache mit der Nase ist so, dass Hund im Prinzip zum Beispiel, wenn der Wind ungünstig steht, stark abgelenkt werden kann und da vielleicht eine Gefahr nicht zuerst über die Nase wahrnimmt, sondern da ist der visuelle, also der Sehsinn, auch sehr stark eingebaut und der auditive Sinn, also das Gehör. Insbesondere nachts hören Hunde sicherlich sowieso viel mehr als wir, aber da ist die Sicherung und die Orientierung, wenn es um Gefahren geht, ist dann sehr stark an den auditiven Sinn gegründet. Aber wenn wir uns das Jagdliche anschauen und vor allen Dingen eine Form, also die olfaktorische Form der Kommunikation, also zum Beispiel Markierungen Fußtritte von anderen Hunden oder anderen Tieren erriechen zu können, Informationen sammeln zu können über Alter, Geschlecht, Mensch, Hund, was auch immer. Da sind die Hunde sehr stark nasenorientiert, viel stärker als wir. Und wenn man sich mit der Fähigkeit, die Hunde in ihrer Nase sozusagen haben, beschäftigt, dann ist das fast magisch und man ist unglaublich beeindruckt von den Fähigkeiten, die Hunde haben. Und ich glaube, wir machen uns nicht wirklich eine konkrete Vorstellung davon, was Hunde eigentlich riechen können. Wenn man sich vorstellt, dass Hunde theoretisch in der Lage sind, einzelne Krebszellen im Körper zu riechen, wenn Hunde in der Lage sind, in einem riesigen Koffer vollgepackt mit Gerüchen und Gegenständen winzige Mengen von Rauschgift zu finden und so, dann kriegen wir eigentlich eine Ahnung, eine Vorstellung davon, was für Fähigkeiten sie haben, also wie stark die Ressource Nase eigentlich ist. Und wenn wir uns dann überlegen, was tun wir denn damit, dann ist das verdammt wenig. Wir sind ja eher genervt, wenn unser Hund schnuppern möchte, wenn er ständig mit seiner Nase irgendwo an irgendjemand klebt und auch nicht ablassen mag. Wir finden es eher, also wenig nachvollziehbar und haben einfach kein Bild davon, was Hunde alles erfassen über die Nase. Also Hunde können zum Beispiel familiäre Verwandtschaft, also Blutsverwandtschaft, die können das riechen. Man hat sozusagen den Familienstink. Das Hunde können riechen, ob jetzt Oma und Opa oder fremde Menschen zu Besuch kommen. Hunde können riechen, in welchem Lebensabschnitt man sich befindet. Ob man also geschlechtsreif ist oder das hinter sich hat oder was auch immer. Ob wir krank sind, Geschlecht sowieso. Die können so viel riechen, von dem wir uns kaum eine Vorstellung machen können. Wobei es so ist, dass auch beim Menschen der Geruchssinn besonders zu Anfang des Lebens eine ganz, ganz hohe Funktion hat. Also man empfiehlt ja zum Beispiel Eltern, die neugeboren haben, dass sie jetzt nicht mit Parfums oder sich extrem stark deodorieren, weil das Kind, das neugeborene Kind, sich sehr stark am Geruch orientiert und eine ganz große Vertrautheit mit dem Geruch der Eltern und am Anfang wahrscheinlich mit der Mutter, wenn sie sich denn um das Kind kümmern kann, entwickeln. Und das möchte man eigentlich nicht stören. Und beim Hund ist es so, dass der Geruchssinn am Anfang der Hauptsinn ist und es auch bleibt, also der Leitsinn. Und die Augen und Ohren sich erst im Verlaufe der ersten Lebenswochen wirklich öffnen. Das heißt nicht, dass die nicht Licht und Schatten wahrnehmen. Das heißt nicht, dass sie nicht irgendwie dumpfe Geräusche hören können oder sehr schrille Geräusche, so durch die noch verschlossenen, also mit Haut verschlossenen Öhrchen. Aber es ist zum Beispiel so, dass bei unserer Hunderasse, den Kelpies, ist es so, dass so mit dem 7. bis 9. Tag circa sich Augen und Ohren öffnen. Bei anderen Hunderassen ist das später. Aber ich sage jetzt mal, bis zum 16. oder 18. Tag hat sich auf jeden Fall bei jedem Hund eine Nase, ist von Anfang an da, aber haben sich Augen und Ohren geöffnet. Und bis dahin, und das ist ja eine ganz wesentliche Zeit, da geht es darum, die Geschwister kennenzulernen, die Mutter kennenzulernen, sich darauf zu orientieren, das läuft ausschließlich über den olfaktorischen Sinn und über den Tastsinn. Das macht uns klar, wie wichtig dieser Sinn für Hunde ist. Und auf der anderen Seite beschreibt es gleichzeitig, wie unglaublich wunderbar es für Hunde ist, wenn wir damit auch etwas tun und wenn wir etwas damit anbieten. Und nun gibt es viele Leute, die sagen, ja, ich habe aber einen Hütehund und der ist immer nur Auge, Auge, Auge und der reagiert extrem stark auf Bewegungsreize. Ja, das mag sein, trotzdem haben die eine fantastische Nase und gerade wenn mein Hund dazu neigt, extrem auf Bewegungsreize zu reagieren, wäre es eine fantastische Idee, dem auch Nasenarbeit anzubieten, damit er diesen Sinn schätzen kann, damit er sich vielleicht umso besser, das wäre dann Impulskontrolle, von Sichtreizen lösen kann und sozusagen sein eigenes persönliches Wahrnehmungsuniversum noch entwickelt und erweitert. Natürlich mit uns im Team. Also grundsätzlich ist Nasenarbeit eine artgerechte Beschäftigung und entspricht eben dem natürlichen Verhaltensrepertoire. Wir haben viele Beschäftigungsangebote für Hunde, die, ich sage jetzt mal Bällchen fangen, entspricht recht wenig dem natürlichen Verhaltensrepertoire. Aus dem einen Grund, dass wenn die Hunde eine Beute hetzen würden, sie hoffentlich irgendwann bekommen würden und die Jagd dann abgeschlossen wäre. Das ist beim Bällchenspiel eigentlich nicht der Fall und die Hunde neigen ja dazu, da auch Süchte zu entwickeln. Oder sie sind desinteressiert, weil sie sagen, das ist nicht essbar, das ist keine tatsächliche Beute, interessiert mich nicht. Aber die Nasenarbeit, wenn ich da etwas anbiete, was wir gemeinsam jagen, nämlich einen Beuteersatz, weil echtes Wild wollen wir ja nicht jagen, dann ist es wirklich eine artgerechte Beschäftigung und sie ist sozusagen die Kanalisierung eines natürlichen Verhaltensrepertoires, wo wir ein paar Regeln aufstellen. Wenn wir sagen, ich möchte gerne, dass du die Joghurtspur suchst, als Beispiel, also eine Fährte getröpfelt aus Joghurtwasser, und ich möchte nicht, dass du das Wild, was dann, was weiß ich, das Reh, was daneben entlang getrabt ist, suchst, dann ist es so, dass wir eine wunderbare Beschäftigung anbieten und gleichzeitig aber Spielregeln aufstellen, nicht das, sondern das. Und das ist etwas, wo im Rahmen dieser artgerechten Beschäftigung eben gleichzeitig auch, ich sage jetzt mal, Erziehung stattfinden kann und Absprache stattfinden kann und Kommunikation stattfindet, die dem Hund im Prinzip aufzeigt, okay, ich darf etwas, Aber mein Mensch, also mein Teampartner, das Lebewesen, was mich hier unterstützt und mir Angebote macht, dieser Teampartner, Partnerin, die entscheidet, was und wie und wann und wo. Ich darf etwas, aber die Entscheidung darüber, was, wie, wann, wo, trifft eben jemand anders. Und ich finde, das ist ein wesentlicher Punkt, dass uns bewusst wird, dass wir nicht nur eine wunderbare mentale Auslastung haben und eine körperliche Auslastung, dazu komme ich gleich noch, sondern dass wir eben in dieser artgerechten Beschäftigung ein Angebot haben, was wir auch erzieherisch nutzen können, wo wir bestimmte Dinge fördern oder, ich will nicht sagen unterbinden können, aber ein bisschen reduzieren können. Da kommen wir gleich noch hin. Also grundsätzlich ist die Beschäftigung mit der Nasenarbeit eine mentale Auslastung, die also sehr viel sowohl Konzentration fordert, allein das ist ja schon anstrengend, aber wenn wir uns überlegen, wie stark Hunde eben riechen können, dann wird uns vielleicht auch bewusst, wenn wir dem Hund erklären, ich möchte gern, dass du diesen einen Geruch suchst, was für Möglichkeiten wir da haben, da kommen wir im Praxisteil dazu, dann muss mein Hund unglaublich differenzieren und Entscheidungen treffen und priorisieren. Das heißt, der Hund unterscheidet zum Beispiel, wenn wir jetzt die Joghurtspur nehmen, da ist der Joghurt, da ist das Kaninchen, da ist das Reh, da ist Benno, der Nachbarshund, gegangen, aber wir suchen ja den Joghurt. Und am Ende steht dann eine wunderbare Flasche, wo man dann sozusagen die Salatsoße zu dem mitgenommenen Essen für den Hund haben kann. Und Hund ist also damit beschäftigt, zu differenzieren, Entscheidungen zu treffen und zu priorisieren dabei und zu sagen, okay, das ist natürlich unsere Zielsetzung, mittels dieser angebotenen Fährte zum Beispiel, Joghurt, Wasser, habe ich Erfolg, ich bin in meinem Team zugehörig und erfolgreich gemeinsam mit meinem Menschen und ich entscheide, dass ich mich für diesen Geruch, ja, einbringe und ich lasse die anderen Gerüche, die ich zwar differenziert habe und erkannt habe, die lasse ich beiseite. Das heißt, wir haben eine hohe mentale Auslastung und das ist ganz toll, weil nur spazieren zu gehen ist zwar vielleicht auch sehr geruchsinteressant, aber wenig mit Erfolgserlebnissen verbunden. Was wir dann noch haben, ist, dass wir eine sehr nachhaltige körperliche Auslastung unseres Hundes bekommen und denn es ist wirklich verdammt anstrengend, Nasenarbeit. Wenn wir jetzt weiterhin von der Fährte ausgehen, aber eben vielleicht auch von Beutelsuche auf einer größeren Fläche und so weiter, das erkläre ich noch, dann ist es natürlich so, dass da neben der Konzentration und neben dem mentalen Einsatz auch ein körperlicher Einsatz gefordert ist. Das heißt, wenn ich zum Beispiel langsam suche als Hund, dann habe ich eine sehr hohe Muskelspannung. Ich hyperventiliere, weil ich sehr, sehr häufig, also beim Riechen, das kennt ihr vielleicht, dass die Hunde eine sehr hohe Atemfrequenz bekommen. Einige Hunde klappern. Das ist dann so ein Geräusch, wenn die so den Geruch so im Mund sozusagen um und um wälzen. Das sogenannte Jacobsonsche Organ, den Geruch nicht nur zu riechen, sondern auch noch zu schmecken. Das können Hunde nämlich, das können wir nicht so gut. Dadurch bewegen sie die Luft sozusagen innerhalb der Lefzen im Mund hin und her und es gibt so ein Klappergeräusch. Und das ist sehr hochfrequent und sehr anstrengend. Das fordert also eine Herzleistung. Und dieses sehr kontrolliert, je langsamer, also sehr viele Hunde suchen sehr langsam, das ist sehr anstrengend, weil sie halt eine sehr hohe Körperspannung haben müssen. Es gibt auch Hunde, die würden sehr schnell suchen. Ich kann nur empfehlen, dass man, zumindest wenn man Pferdenarbeit oder Mantrailing macht, dass man nicht dem Hund hinterher galoppiert. Das birgt immer Sturzgefahr und Ähnliches. Aber es ist eben eine sehr starke körperliche Auslastung mit mentaler Auslastung. Und das Schöne ist, dass wenn wir gelernt haben, die Kommunikation unserer Hunde wahrzunehmen und die Signale, die sie uns senden während der Suche, egal ob jetzt auf der Fährte, beim Mantrailing oder bei einer Beutelsuche oder was auch immer, wenn wir die Signale lesen können, dann können wir den Hund auch ein bisschen runterbremsen und sagen, okay, wir machen das jetzt etwas langsamer, etwas ruhiger, wir machen Pausen. Das heißt, wir können körperliche Überforderung sehr schön ausschalten. Und es ist eben auch möglich, zum Beispiel mit ganz, ganz alten Hunden zu suchen, die jetzt nicht mehr schnell sind, die sich aber vielleicht großartig konzentrieren können, Und es gibt ja keine Vorgabe, wie schnell ich etwas suche. Wenn ich ein Bällchen fangen möchte oder soll oder muss, dann ist es so, dass das natürlich, der Ball bestimmt das Tempo, sage ich jetzt mal. Und leider bestimmt auch der Ball, wenn er denn zu Boden fällt, die Art des Bremsens, wo gebremst wird und wie heftig gebremst wird. Das ist ziemlich belastend für den Körper, vor allen Dingen, wenn ich das extrem häufig mache. Und das haben wir bei der Nasenarbeit nicht. Wir können das wunderbar dosieren und der Hund braucht nicht die absolute Fitness eines Vierjährigen, der kann auch mit 12, 13, 14 suchen, nur eben dann langsam oder vielleicht kürzere Strecken. Und das ist etwas, das heißt, ich habe eine Möglichkeit, auch einem alternden Hund noch wunderbare mentale und körperliche Auslastung anzubieten, ohne ihn zu überfordern. Und gerade ältere Hunde können dann eben auch wahrnehmen, oh wow, ich kann noch was, ich bin fähig, ich kann Erfahrung einbringen. Das, was ich anbiete, dass meine Kompetenzen, meine Ressourcen, die sind noch gefragt. Und ich bin hier nicht nur alt und schwach, sondern ich bin eben auch erfahren und kann mich konzentrieren und kann mich fokussieren und kann mich mit Ruhe und Ausdauer einbringen. Das ist eine ganz tolle Selbstwirksamkeitserfahrung. Und das ist für junge Hunde, für erwachsene Hunde und für alte Hunde gleichermaßen so. Natürlich fange ich mit einem 4 Monate alten Welpen oder 5 Monate alten Welpen nicht an, 2 Kilometer zu suchen. Und vielleicht tue ich das auch mit einem Senior nicht mehr. Aber ich kann trotzdem ganz hervorragende, herausfordernde und mit viel Selbstwirksamkeitserfahrung verbundene Nasenarbeit anbieten und habe dann einen wirklich glücklichen und zufriedenen Hund hinterher. Und ich liebe das bei uns in den Nasenarbeitsgruppen, dass wir ganz oft Bilder eingestellt bekommen in den Gruppen, wo man sich dann so austauscht und wo Termine besprochen werden, wo Menschen dann einfach Bilder schicken, wie ihre Hunde wirklich einfach total entspannt auf der Seite liegen nach so einer Einheit und einfach genießen und ruhen und entspannen. Und diesen positiven Flow, dieses Empfinden von Selbstwirksamkeit und dieses Empfinden von wir im Team haben das geschafft und ich und das, was ich einbringe, ist wichtig und meine Nasenressource, meine Stärke wird gewünscht und ich bin da ein bisschen outstanding und ich bin ein wichtiger Teil meiner sozialen Gruppe und es gibt mir ein gutes Gefühl für mich und ich fühle mich kompetent und ausgelastet und zufrieden. Und diese Zufriedenheit sieht man eigentlich immer auf den Fotos. Und das finde ich ganz hervorragend. Und das müssen dann nicht 3 Kilometer Spuren sein. Das können auch anspruchsvolle Suchen von Beutebeuteln sein, zum Beispiel beim Agility oder Ähnlichem. Aber es geht darum, dass Hunde ihr stärkstes Organ, ihren stärksten Sinn, ihre stärkste Ressource einbringen können. Und das ist großartig für Hunde. Nebenbei fördert es die Konzentration und die Ausdauer. Das ist wunderbar. Wir wollen ja gerne, dass unsere Hunde sich konzentrieren können. Das brauchen wir in unserem Leben mit Hunden. Wir wollen nicht, dass die Hunde sich so immer nur treiben lassen. Das ist, wenn ich jetzt auf einer Fläche, wo wir unterwegs sind, Exploration anbiete, zum Beispiel an langer Leine und sage, okay, wir sitzen hier noch einen Augenblick im Gras und der Hund darf sich schnuppernd umtun, dann ist das etwas, wo mein Hund sich ein bisschen treiben lässt. Und das ist auch in Ordnung. Aber grundsätzlich brauchen wir, um gemeinsam im Alltag bestehen zu können, von Hunden ein relativ hohes Maß an Konzentration und Ausdauer. Und das schulen wir mit der Nasenarbeit. Die Selbstwirksamkeit habe ich schon erwähnt. Das ist natürlich etwas, ja, Hunde merken, ich habe etwas erreicht. Das habe ich aber zum Beispiel, wenn ich eine Hetzjagd an der Angel mache, auch. Was aber sehr schön ist, ist, dass das der Moment ist für Hunde, wenn sie vorweggehen dürfen und eigenständig arbeiten, wenn sie eben gelernt haben, wie man zum Beispiel, wenn wir jetzt auf der Fährte wären oder beim Mantrailing eine Kreuzung ausarbeitet, wie man schaut, geht's da weiter oder geht's da weiter, wenn sie sozusagen die Fähigkeiten, die sie mitbringen, gelernt haben, zu differenzieren und gezielt einzubringen, dann entwickeln sie im Team natürlich und wir entscheiden auch, was, wann, wie und wo, aber eine gewisse Eigenständigkeit. Und das ist für Hunde, wenn wir jetzt auf Bedürfnisebene gucken, ist das natürlich so, dass die dadurch ein Bedürfnis nach Autonomie sozusagen erfüllen können. Autonomie nicht in dem Sinne, ich mache alles allein, ich bin nur auf mich gestellt, sondern ich habe in diesem Moment, in dem, was wir hier gemeinsam tun, eine Verantwortung und die kann ich tragen. Ich habe Fähigkeiten und Kompetenzen, die ich einbringen kann. Und die sind für meine Gruppe oder für meinen Menschen, mit dem ich eben meine Zusammenarbeit mache, wichtig. Und dieses Gefühl der Autonomie und dieses Gefühl, ich darf auch Entscheidungen treffen und dieses Gefühl, ich übernehme Verantwortung, das ist etwas, was Hunden auch hilft, Souveränität zu entwickeln, erwachsener zu werden. Das heißt nicht, dass wir wollen, dass Hunde sich, ne, die sollen nicht ausziehen und eine Familie gründen, darum geht es nicht. Aber sie dürfen natürlich erwachsen werden im Rahmen der sozialen Gruppe, in der sie leben und ein Gefühl dafür bekommen, was ihre Fähigkeiten sind. Und das ist durch dieses relativ eigenständige Arbeiten. Natürlich regulieren wir das. Natürlich, ne, wir sagen eben was, wie, wann, wo. Und wir sagen auch, in welchem Tempo zum Beispiel gesucht werden kann, weil wir einfach natürlich ein Hinderungsgrund sind. Und es gibt eben auch die Situationen, wo wir, was weiß ich, wenn wir zum Beispiel Beutelbeutel suchen und es muss an der Leine geschehen, weil mein Hund eben nicht freilaufen kann oder darf, dann geben wir natürlich einiges vor. Aber wie der Hund sucht, was er zuerst sucht, was er findet, wie er damit umgeht, in welcher Form er sich der Beute, der Ersatzbeute nähert, das entscheidet eben der Hund. Und das gibt ihm ein gewisses Autonomiegefühl, eine gewisse Verantwortung für die Situation. Und er fühlt sich weniger kontrolliert und weniger abhängig, als wenn wir eben alles vorgeben. Und das ist eine ganz wertvolle Erfahrung für unsere Hunde. Grundsätzlich ist es auch so, dass, und das ist ein ganz spannender Punkt, der olfaktorische Sinn, also olfaktorische Reize, also Geruchsreize, die ins Gehirn kommen, ne, über die Nase aufgenommen, landen ja im Riechzentrum. Und das ist als einziger Sinn nicht direkt mit dem Thalamus und dem Neokortex verbunden. Also Neokortex hier, ne, vorne, Vernunft und Bewertung und so weiter. Sondern das geht den direkten Weg über die Amygdala ins limbische System, für alle, die das interessiert, so ein bisschen Gehirnkunde sozusagen. Das heißt, dort wird zwar entschieden, ist angenehm oder unangenehm, das ja, das macht die Amygdala, aber es gibt keine weitere Bewertung. Und das heißt, wir haben über den Sinn der Nase, haben wir die Möglichkeit, ganz, ganz, ganz viel positive Eindrücke zu vermitteln, die einfach klar im Emotionszentrum, also im limbischen System ankommen und die dem Hund ein gutes Gefühl vermitteln. Ihr kennt das alle, wenn man irgendwo, was weiß ich, je nachdem, was man für Vorlieben hat, an der Bäckerei vorbeigeht und es riecht nach frisch gebackenem Brot oder an so einem Jahrmarkt oder so, wo man dann, was weiß ich, Zuckerwatte essen mag oder Grillsaison. Selbst wenn man kein Fleisch isst, haben viele Menschen dann aus ihrer Kindheit noch die Assoziation, es riecht gut nach Fleisch. Nicht jeder, ich weiß, aber viele Menschen haben das. Und da können wir gar nicht sagen, woher das kommt, sondern es ist sofort da. Wir nehmen einen Geruch wahr und es ist sofort da. Und das ist beim Hund ganz, ganz genauso. Und da Hunde ja viel mehr wahrnehmen über den Geruch, ist die Information, die dann im limbischen System landet, ungefiltert. Ne? Nicht Umweg über den Verstand sozusagen. Die Information ist viel umfangreicher als unsere Information. Und das heißt, da werden potenziell extrem gute Gefühle transportiert. Und in dem Zusammenhang senkt es das Erregungsniveau von Hunden. Das wirkt stressregulierend. Wir nutzen Nasenarbeit immer auch therapeutisch. Werdet ihr in einigen weiteren Podcasts noch was dazu hören. Das werde ich hier, weil das Thema dann zu groß wäre, nicht mit unterbringen. Wir wollen uns ja heute noch mit der Praxis beschäftigen. Aber dazu wird es einen weiteren Podcast geben, wie ich Nasenarbeit auch therapeutisch einsetzen kann, weil es extrem die emotionale Stabilität von Hunden unterstützt. Wenn ich denen gute, für sie sinnvoll empfundene Gerüche anbiete, die eben positiv verknüpft sind im limbischen System. Deswegen ist es besonders geeignet für sensible Hunde und unsichere Hunde oder auch Hunde, die schnell hochfahren. Das heißt nicht, dass das an sich gleich die vollumfassende Therapie ist. Es ist aber etwas, was eben diese emotionale Stabilität vermittelt, sehr viel Selbstwirksamkeit vermittelt, sehr viel das Gefühl, ich bin was wert, ich bin kompetent, und das hat eine unglaublich positive Wirkung auf Hunde. Ja, es ist so, nebenbei, wenn wir uns mit den positiven Auswirkungen beschäftigen, ist es nicht so, es ist unglaublich alltagstauglich. Man kann, das hatte ich schon erwähnt, Nasenarbeit wunderbar flexibel dosieren und ich brauche, je nachdem, was ich tun möchte, auch relativ wenig Raum um mich. weil ich das sowohl mit der Leine machen kann, ich kann das in der Stadt, also auf Wegen machen, ich kann das mit einer entsprechenden langen Leine eventuell auf Wiesen und Freiflächen machen. Ich werde euch aber gleich im Praxisteil verschiedene Möglichkeiten vorstellen, sodass ihr rausfinden könnt, was ist denn für mich alltagstauglich, was ist für mich gut handhabbar, was kann ich meinem Hund anbieten und welche Möglichkeiten habe ich da. Ja, grundsätzlich ist die ganze Geschichte, und das passt eben zu dem, wo ich sagte, es ist eine nachhaltige körperliche Auslastung und keine körperliche Überforderung. Es ist eben so, dass es auch, wenn wir das jetzt wieder mit dem Bällchenspiel vergleichen, extrem gelenkschonend und somit auch bei körperlichen Einschränkungen möglich. Wir haben zum Beispiel auch eine Fährtengruppe, die für unter anderem Rollihunde, also Rollstuhlhunde, und Senioren speziell konzipiert wurde, weil es da eben nicht durch Unterholz geht und weil es nur durch über Flächen geht mit den Suchen, die eben für Hunde mit Einschränkungen möglich sind und begehbar sind. Und das ist natürlich auch toll. Das heißt, ich bin eben in der Lage, es extrem individuell anzupassen an das, was mein spezieller Hund braucht. Und wenn mein Hund denn merkt, dass ich da Angebote mache, wo ich mich vertrauensvoll auf die Fähigkeiten meines Hundes verlasse, dann ist es für den Hund extrem vertrauensfördernd, weil er merkt, wir vertrauen ihm. Wir trauen ihm zu, Dinge zu schaffen. Und das gibt dem Hund das Gefühl, mein Mensch vertraut mir und meint es gut mit mir und bietet mir Beschäftigung an, die für mich sinnstiftend ist. Und das fördert extrem oder erfüllt extrem das Bedürfnis nach Bindung und Zugehörigkeit. Und dieses Zusammenspiel im Vertrauen zwischen Mensch und Hund ist eben etwas, was ja, ich sag jetzt mal, so die ganz hohe Schule der Mensch-Hund-Beziehung ist. Wir wollen ja diese vertrauensvolle Beziehung und wir wollen ja und wünschen uns ja Bindung. Und wir wünschen uns, dass der Hund sich uns zugehörig fühlt. Aber wie ich immer so sage, Vertrauen muss ich eben, das kriege ich durch das, was ich tue, durch das, was ich investiere und dadurch, dass mein Hund mich als vertrauenswürdig erlebt, als bedürfniserfüllend und wenn mein Hund sich verstanden fühlt, dann vertraut er mir auch, weil er weiß, er ist bei mir gut aufgehoben. Und wenn ich ihm auf dieser wunderbaren Ebene Nasenarbeit etwas anbiete und somit seine Kompetenzen fördere, seine Ressourcen ausschöpfe, nicht erschöpfend ausschöpfe, sondern ihm einfach die Möglichkeit gebe, seine eigenen Ressourcen zu stärken im Sinne von Selbstvertrauen etc., Selbstwirksamkeit, dann ernte ich Vertrauen. Und das ist das, was wir hier eigentlich alle wollen. Nebenbei ist es so, dass diese Geduld, die Hunde investieren müssen, oder eben ja sich gegen jagdliche Gerüche zu entscheiden, auch noch etwas mit der Frustrationstoleranz macht. Am Anfang ist es sicherlich so, dass Hunde, und da kommen wir dann als gute Partner ins Spiel, Frustration entwickeln können, wenn sie zum Beispiel bestimmte Dinge nicht gleich finden. Ich sage jetzt mal, wenn wir zum Beispiel Beutel verstecken und die sind in einem Baum versteckt und der Hund ist das noch nicht gewöhnt und kennt vielleicht auch das Suchsignal so oben nicht oder hat es überhaupt noch nicht gemacht oder muss an einem Schnürchen ziehen, um das, was er zwar olfaktorisch gerochen hat, also olfaktorisch wahrgenommen hat, oben im Baum kann er anzeigen, aber er kommt nicht ran und müsste eine Schnur ziehen, die am Beutelchen hängt, dann entsteht da erstmal Frustration und das ist dann wieder teamfördernd und vertrauensfördernd, wenn wir dann unterstützen. Ich sage immer so viel wie nötig, so wenig wie möglich, damit Hund eben dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit und des Selbstvertrauens entwickeln kann. Aber wir können eben immer mal wieder Dinge einbringen, wo Hund merkt, das ist schwierig und ich brauche ein bisschen Geduld. Das ist nicht jedem gegeben, das weiß ich, auch bei Menschen ist das ja so. Aber ich kann mit viel Fingerspitzengefühl natürlich diese Frustrationstoleranz, also die Geduld, ein bisschen ausbauen. Sagen, ja, okay, du hast es jetzt probiert und jetzt helfe ich dir. Und dann hinterher darfst du auch einen Spannungsabbau haben, darfst das Beutelchen schütteln oder was auch immer du tun möchtest. Und so kriege ich mehr Frustrationstoleranz. Also ich kann die Nasenarbeit wie auch so wunderbar viele andere Beschäftigungen nutzen, um gleichzeitig Erziehung anzubringen, ohne die bedürfnisorientierte Ebene zu verlassen. Ich tue mit dem Bedürfnis etwas Positives im Sinne von, ich erfülle Bedürfnisse und gleichzeitig erkläre ich aber eben Spielregeln. Was, wer, wie, wann, wo, wie lange und wer hilft wem und so weiter. Wer beginnt, wer beendet etwas und all diese Dinge. Und das immer in dem positiven Kontext der Bedürfniserfüllung. Das ist großartig. Wer so lernen darf, ist ein zufriedener Lernender. Und das ist das, was wir unseren Hunden ja wünschen. Insgesamt ernten wir dadurch mehr Ruhe, mehr Ausgeglichenheit und im Grunde genommen dann auch eine bessere Ansprechbarkeit im Alltag. Weil Hund einfach mehr in sich ruht und mehr das Gefühl hat, ich bin was und ich kann was und ich bin in dieser Gruppe wichtig und ich bin ein wertvoller Teil meiner sozialen Gruppe. Ja, ich würde jetzt gerne noch zur Praxis kommen und euch ein bisschen erzählen, was ich mir so denke, was man für die Nasenarbeit alles anbieten könnte. Da fällt mir zum einen ein, die Beutebeutel zu suchen. Also es geht letztendlich um eine Ersatzbeute. Da kann ich auch eine Socke nehmen und da Futter reintun. Auch das könnte eine Ersatzbeute sein. Die wird dann aber irgendwann matschig und nass und der Hund erntet vielleicht auch selbstständig und tut das nicht mit uns im Team, was natürlich schön wäre, wenn dieser Beutebeutel auch bei mir landet und ich die, für den Hund diesen Beutel öffnen kann. Aber grundsätzlich ist es so, ich kann also diese Ersatzbeute suchen lassen. Das heißt, ich lasse meinen Hund irgendwo warten. Optimalerweise, und damit es spannender ist, bin ich irgendwie vorher unterwegs oder lasse meinen Hund noch kurz im Auto warten. Oder wenn ich im Garten etwas verstecke, wartet mein Hund drin, sieht nicht, was ich tue. Ich lege auch ein paar Verleitungen. Das heißt, mein Hund würde sonst nämlich einfach auf meiner Spur den Beutel suchen. Entschuldigung. Ich gehe also noch mal so ein paar Mal zick und zack und kreuz und quer und lasse meinen Hund dann die Beutebeutel suchen. Und dabei mache ich nicht nur einen, weil das ist langweilig, sondern und ich mache es auch etwas anspruchsvoller. Je routinierter mein Hund ist, desto schwieriger dürfen ja auch die Herausforderungen sein. Aber ich nehme gerne mehrere Beutel, damit wir nicht diese absolute Fokussierung auf nur eine Sache haben und auf dieses, okay, fertig und Belohnung bitte, sondern wir wollen die Freude am Tun entwickeln und zum Abschluss gibt es vielleicht eine Mahlzeit, aber dazu gehören dann auf jeden Fall mehrere Beutel oder mehrere Mäuse, also Ersatzmäuse. Ja, und dabei kann ich zum Beispiel wunderbar ja auch sowas wie Distanzarbeit aufbauen. Das heißt, wenn mein Hund denn wartet, und mein Hund das kann, ein bisschen zu warten, während ich etwas vorbereite, kann ich meinen Hund am Anfang einer Wiese, wo ich natürlich vorher gecheckt habe, ob ich darauf darf, ob auch nicht Brut- und Setzzeit ist, das ist ja klar, kann ich meinen Hund am Anfang der Wiese warten lassen, bewege mich dann über die Wiese, tu ab und zu mal so, als wenn ich hier oder dort etwas verstecke und leg dann meine, was weiß ich, vier Beutelchen aus, gehe dann nochmal kreuz und quer und schicke dann meinen Hund zum Suchen und habe dabei Impulskontrolle, Frustrationstoleranz geübt, weil das Warten an sich, bis ich los darf, ist fast das Schwierigste. Und diese Beutel-Beutel-Versteckung kann ich auf diverse Arten und Weisen schwieriger machen. Ich kann eben sagen, okay, ich verstecke das, ohne dass mein Hund mir zuschauen kann. Wobei, dass mein Hund schaut mir zu, eben ja auch sein Gedächtnis trainiert, weil er sich im Prinzip merken muss, wo war ich denn. Ich kann aber zum Beispiel auch eine sogenannte Feldsuche machen. Das heißt, ich gehe straight in die Mitte einer Fläche und werfe aus dieser Mitte heraus meine Ersatzbeuten, also meine Beutebeutel. Dann führt nämlich nicht die Spur meiner Schritte dorthin. Es reicht also nicht, wenn mein Hund meinem Geruch folgt, wie wenn ich meine Beutel auslege, habe ich ja eine Spur gelegt sozusagen, weil ich dort längs gegangen bin und der Hund riecht mich ja und kann sozusagen ganz einfach meiner Spur folgen. Viele von euch kennen das vielleicht, dass der Hund dann genau an dem Strauch schnuppert, wo man eben ein Blatt angefasst hat, weil die Hunde unserem Geruch folgen. Bei dieser Feldsuche, sprich ich gehe in die Mitte einer Wiese, wenn ich so einen richtig weiten Schmetterwurf habe, ist das natürlich toll, dann kann ich richtig weit werfen und werfe aus der Mitte mehrere Beutel. Und der Hund muss dann auf eine ganz andere Art und Weise, nämlich in einem freien Revieren sozusagen diese Fläche absuchen, weil er eben wirklich relativ nah ran muss, damit er die Beutel findet, weil die ja nicht wie ein lebender Organismus sozusagen durch, ich sag jetzt mal, Transpiration, durch Atmung etc. Teilchen in der Luft verteilen. Das tut ein toter Organismus, also ein Beutebeutel mit Futter drin, tut das nicht. Der muss also viel näher ran, um den zu finden. Und das ist eine wirklich sehr, ja, sehr anspruchsvolle, sehr anstrengende Suche. Und wenn man da, ich sage jetzt mal, 6 Beutelchen wirft und weit werfen kann, auf einer Wiese von, ich sage jetzt mal, 2000 Quadratmetern, dann hat der Hund echt gut zu tun. Das ist, man glaubt gar nicht, wie anstrengend das ist. Und wenn ich noch mehr Herausforderung einbringen möchte, dann mache ich das so, dass ich am Anfang in die Mitte gehe, werfe meine Beutelchen aus, dann gehe ich an eine Position A, Ne, die ist am Rand, rufe meinen Hund dorthin zu mir. Impulskontrolle, ne? Der rennt nicht gleich los, sondern kommt erst nochmal zu mir. Und ich schicke ihn von da in die Suche. Während mein Hund sucht, gehe ich an Punkt B, schräg gegenüber. Mein Hund muss dorthin das Beutelchen abgeben oder in meine Nähe bringen und ich nehme es dann auf. Von dort schicke ich meinen Hund wieder los, wechsle wieder die Position auf C, sodass mein Hund sich immer wieder auf der Fläche, die ich dort nutze, neu orientieren muss. Und das, und ne, der muss sozusagen seinen olfaktorischen Sinn einsetzen. Er muss sich im Prinzip ungefähr merken, was er gesehen hat und das immer wieder umsetzen auf eine räumliche Veränderung. Also muss im Prinzip seine Orientierung im Raum schulen. Das ist etwas, was gerade Hütehunden besonders liegt, weil die ja sehr viel über Positionen und hinter der Herde sein und so weiter arbeiten. Und ich habe einfach eine fantastische Möglichkeit, Impulskontrolle und so weiter zu üben. Und mache es dabei aber einfach spannender. Und wenn ich es spannender mache und mein Hund diese Herausforderung schafft, oft ist es so, dass man den letzten Beutel gemeinsam sucht, weil man selber nicht mehr weiß, wo er liegt. Das ist auch toll, wir tun etwas gemeinsam. Und das Erfolgserlebnis für Hunde ist aber umso größer. Ich hatte eben schon das freie Revieren erwähnt. Revieren bedeutet letztendlich, dass Hunde systematisch Flächen absuchen. Das heißt, ich würde dann, wenn ich meinen Hund revieren lassen wollte, würde ich in eine Fläche gehen, rechts und links, in sogenannte Schläge, also immer so schräge Bahnen von mir weg, von dem Mittelpunkt aus, würde ich Beutelchen werfen. Und ich würde dann meinen Hund holen und er dürfte, da ist ganz schön, eine 15 Meter Leine zu haben, meinen Hund diese Schläge, wie sich das nennt, absuchen lassen, dass mein Hund das mit Systemen tut. Das kommt aus dem Jagdlichen und natürlich wollen Jäger nicht, wenn sie einen Hund mit einem Hund revieren, dann haben sie eine Wiese und da wird wahrscheinlich irgendwo ein Hase, ein Kaninchen, Reh, irgendwas sitzen. Und sie wollen natürlich nicht, dass der Hund ans Ende läuft und das Wild überläuft, sondern die wollen, dass der Hund systematisch diese Fläche absucht. Und das ist Revieren. Und es geht um das von uns vorgegebene System. Da brauche ich sehr häufig eine Leine und auch relativ lange, damit Hunde sozusagen meinem System folgen. Während wenn ich ein freies Revieren mache, dann lasse ich Hunde gemäß ihrer Veranlagung eine Fläche absuchen. Und es ist ganz, ganz doll spannend, welches System Hunde entwickeln. Einige kreisen die Sache von außen ein, andere gehen kreiselnd in kleinen Kreisen über eine Fläche. Einige sind Zickzack-Sucher, die großrahmig suchen. Das ist ganz, ganz faszinierend, Hunde beim freien Revieren zu beobachten. Aber auch dafür brauche ich eben Flächen, wo ich keine Spur gelegt habe, sondern von einem Mittelpunkt ausgehend oder einer Mittellinie ausgehend in die Fläche werfe. Ja, dann haben wir, ne, ich hatte Beutelsuche und die Feldsuche und das Revieren erwähnt. Dann haben wir noch das sogenannte Markieren. Das ist im Prinzip die Kombination eines Sichtreizes, der Hund sieht, dass ein Beutelchen fällt, eines Hörreizes, der Hund hört, dass der Beutel auf den Boden aufschlägt und merkt sich das und muss dann die Feinarbeit muss er dann mit dem Geruchssinn machen. Das sogenannte Markieren kommt auch aus dem Jagdlichen. Und wenn wir uns vorstellen, da steht ein Jäger und neben ihm, ne, der sitzt auf dem Hochsitz oder steht im Schilf und schießt Enten. Und die machen, es gibt also einen Knall, einen Peng und dann machst du Platsch. Ne, die Ente, also es gibt dieses, also den Knall, das Geräusch des fallenden Vogels und dann, je nachdem, ob am Gewässerrand oder auf freier Festfläche, gibt es dann einen Aufschlag. Das ist das, was dann der Hund sich merkt. Und da sind Retriever sind im Prinzip dafür gezüchtet, die können das fantastisch, sie können aber auch noch ganz viele andere Dinge ganz toll und andere Hunde können das lernen. Das heißt, mein Hund wartet wieder, entweder kann er das und wir haben das geübt und wir können auf Distanz gehen oder ich habe eine Hilfsperson, die entweder die Markierung wirft oder ich werfe und mein Hund wartet mit jemand anderem. Das heißt, ich gehe in eine hohe Distanz oder größere Distanz, stehe hinter einem Sichtschutz, einer Hecke, einem Hügel, was auch immer, dass Hund mich nicht sieht und lasse vielleicht mit einem bestimmten Geräusch, was ich damit assoziiert habe, was weiß ich, einen Pfeifenton oder sowas, werfe ich meine Beutel sehr senkrecht in die Luft und lasse sie dann aufkommen im Boden. Ich mache das manchmal so, dass ich für Markieren so kleine Unterlegscheiben in mehrfache an die Beutelchen binde, damit es sozusagen ein ein Geräusch gibt, wenn sie fallen. Und das ist an jedem Beutel sind die gleichen, ne, wenn ich, dann kann meine Hunde wissen dann, okay, das ist mein Beutel. Das hat ein bestimmtes Geräusch von verschiedenen Größen von Unterlegscheiben für so Schrauben. Und es gibt dann eben beim Aufkommen ein bestimmtes Geräusch. Und man kann, während man dann wirft und der Beutel fliegt, kann man einen Trillerton machen oder irgendeinen anderen Ton, damit es einen Sichtreiz gibt, einen Hörreiz. Und wenn der Hund dann in dieser Umgebung sucht, und die verschiedenen geworfenen Beutel sind natürlich nicht alle beieinander, sondern auf etwas mehr Abstand, dann kann mein Hund seine Nase einsetzen und das sozusagen zu Ende führen. Und die Nase funktioniert ja nicht auf die große Distanz, sondern eher auf eine etwas geringere Distanz. Und deswegen ist diese Kombination der Reize so spannend. Und es gibt Hunde, die brauchen wirklich lange, bevor sie es schaffen, sich drei Beutel zu merken. Also man fängt wirklich mit ein oder zwei Beutelchen an, die man wirft. Weil es für den Hund natürlich frustrierend ist, wenn er ab Beutel drei keinen mehr findet. Und ich bei jedem Beutel helfen muss. Es ist schön, wenn ich mal bei einem helfe, aber mein Hund soll natürlich für sich das Gefühl haben, dass er das sehr gut schafft. So, dann haben wir noch die Fährtensuche. Das ist eigentlich so, wie wir das machen, eine Ersatzschweißarbeit. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Trittspuren. Und da ist der Mensch, der das legt, ist natürlich, macht eine Trittspur, ob er das will oder nicht. Deswegen empfiehlt es sich, wenn ich wirklich Fährtensuche mache, dass ich nicht, wenn ich das so mache, wie wir das machen, also als Ersatzschweißarbeit, das erkläre ich gleich noch, dass wir mal die Personen, die diese Fährtenflasche mit dem Fährtengeruch, den ich gleich erkläre, ausbringen, dass die mal wechseln, damit Hund nicht einfach nur auf der Spur des Fährtenlegers geht. Also Ersatzschweißarbeit, das sagt der Name schon, es ist eigentlich die Schweißarbeit aus dem Jagdlichen. Das heißt, es gibt, also ich habe das früher, bevor ich das nicht mehr durfte, weil das Jagdgesetz sich verändert hat oder das Ausbildungsgesetz sich verändert hat und ich als Nichtjägerin keine jagdlichen Arbeitenfunde mehr anbieten darf, habe ich früher auch mit Schweiß, das ist eben Blut plus Haare plus das, was sozusagen ein angeschossenes Wild verliert, wenn es angeschossen ist. Und das ist eben der Wildschweiß, der verloren wird, während das Tier verletzt flieht. Und Jäger machen so etwas, die sogenannte Nachsuche, um dann verletzte Tiere auch bei Autounfällen zum Beispiel zu finden, anhand dieses Schweißgeruches und die Tiere dann zu erlösen. Und das haben wir adaptiert auf die Fährtensuche. Das heißt, ich nehme natürlich kein Blut, kein Wildschweiß mehr. Erstens darf ich das nicht und zweitens möchte ich das auch nicht. Ich möchte ja den Hunden nicht erklären, such mal wild. Sondern wir nehmen zum Beispiel Joghurt oder Lachsöl oder einfach ein bisschen aufgelöstes Futter oder was auch immer Hund so mag. Es darf aber etwas sein, was als Beute wahrgenommen wird, was Hund also gut findet, interessant findet. Und es wird dann so alle für den Anfang, zum Einstieg, alle sieben Schritte wird getröpfelt, mal so ein bisschen. Und es wird später, wird viel seltener getröpfelt und viel weniger. Und Hund kann auf dieser Ersatzschweißspur der folgen und findet am Ende die Flasche, aus der man trinken darf als Hund. Das ist insofern toll, dass Hund, und das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, ich habe nicht zum Beispiel einen Beutebeutel am Ende liegen, weil meine Hunde dann Stress bekommen, weil sie das Gefühl haben, wenn ich das nicht finde, dann ist der Beutel weg. Und Hunde verstehen, dass sie die Fährtensucher sind und nicht wir. Wir unterstützen, aber wir sind eben nicht so gut, was das angeht. Und ich möchte nicht, dass meine Hunde Stress haben. Deswegen finden sie am Ende die Flasche, freuen sich drüber, kriegen das über ihr Futter, was ich bei mir führe, geschüttet, sozusagen als Salatsoße. Und haben damit einen Erfolg, ohne dass es für sie existenziell wichtig ist. Meine Ridgebacks haben am Ende, weil die konnten diese Verantwortung für das Futter sehr gut tragen, die Kelpies nicht ganz so, aber die Ridgebacks hatten damit kein Problem. Die haben am Ende häufig hoch im Baum gelegt ihren Beutebeutel gehabt, wo ihr Essen drin war und haben sozusagen das Ersatzwild verfolgt auf der Ersatzschweißspur. Ich kann aber auch zum Beispiel Schlepppferden machen. Das heißt, ich kann mir ein Beutebeutelchen, eine Schnur binden und die durch die Gegend ziehen als Schlepppferde, das ist das, was man zum Beispiel mit den Beagle-Meuten macht, da wird eine Pansenschleppe gelegt, also hinterm Pferd hergezogen und die folgen dem Geruch. Das kann ich imitieren und ich könnte auch reine Trittspuren gehen, theoretisch, und da etwas reinträufeln, so wird es im Jagdlichen gemacht, die Fährtenarbeit. Das sind dann Trittspuren mit sogenannten Spurschuhen, wo halt Gerüche drin sind, also eine Flüssigkeit, und das sukzessive abgegeben wird. Und das aber in der Trittspur stattfindet. Weil tatsächlich wäre eine Schweißarbeit ja eine Kombination aus dem verlorenen Blut des Tieres und den Trittspuren des Tieres. Ich persönlich finde das mit den Trittspuren schwierig. Das Tolle an der Ersatzschweißarbeit oder unserer Art der Fährtenarbeit ist halt, dass ich, wenn ich diesen ja, ich sag jetzt mal, diesen Fährtengeruch ausbringe, der ist ja meist, enthält er irgendeine Form von Öl. Also ob das ja nun Joghurt ist oder Lachsöl. Und hierbei rede ich von ein paar Tropfen auf ein Liter Wasser. Nicht pur Lachsöl, das braucht kein Hund, das wäre Unterforderung. Dann hat das eine ölige Substanz und haftet zum Beispiel auch auf Asphalt an. Das heißt, ich kann eine Spur vorbereiten und die 3 Stunden später suchen, was mir wiederum eine unglaubliche Alltagstauglichkeit gibt. Und ich brauche im Gegensatz zum Mantrailing oder Pettrailing, wo ich im Prinzip den Individualgeruch einer Person, also Mensch oder Tier suche, brauche ich da keinen, also ich brauche keinen Partner. Ich kann mich auf mein Fahrrad setzen, kann eine Spur träufeln, kann die Flasche am Ende bei einem Mülleimer verstecken, bitte das mag, die Banderole abmachen, damit niemand das als Pfandflasche einsammelt. Sonst ist nämlich eure Fährtenflasche weg, das wäre blöd. Ich kann die also irgendwo lassen und kann dann ganz gemütlich mit meinem einen oder meinen 2 oder meinen 3 Hunden nacheinander diese Spur suchen. Ich brauche anders als beim Mantrailing oder Pettrailing halt niemand dazu. Ich würde trotzdem empfehlen, Fährten oder bei uns heißen die Supernasengruppen aufzusuchen, weil man einfach eine gute Anleitung bekommt und weil es Menschen gibt, die das professionell begleiten, anleiten und aufbauen können. Aber ich kann das eben wunderbar auch zu Hause umsetzen und den Alltag integrieren. Das ist so ein bisschen das, was ich euch zur Nasenarbeit sagen möchte. Es gibt noch einen Punkt, der aber nicht einen Beutegeruch beinhaltet. Das heißt, das ist dann so für suchbegeisterte Hunde, die echt Bock haben. Die sagen, okay, Hauptsache ich kann nur riechen, weil darüber ziehe ich mein Selbstbewusstsein. Mein Ritschbeck-Rüde war so ein Typ, der hat auch Teebeutel. Also natürlich nicht im Wasser, sondern im Garten Teebeutel versteckt gesucht, hat dann differenziert zwischen Kamille, Pfefferminze, irgendwas. Du hast ihm einen Beutel vorgehalten, der hat dann sich in die Mitte des Gartens gestellt und hörst, in der Ecke ist der, in der Ecke ist der und in der Ecke ist der, und hat einfach ganz viel Selbstbewusstsein daraus gezogen, weil er so unglaublich nasenkompetent war. Das ist was für die echten Freaks, die echten suchbegeisterten Hunde, die echt Bock haben. Und das muss dann nicht Beutegeruch sein. Da geht es dann darum, dass die Hunde das Gefühl haben, ich zeige, was ich kann und du kannst es nicht. Und das ist auch schön. Da kann ich zum Beispiel am Anfang verschiedene Kleidungsstücke nehmen. Das wäre dann zum Beispiel, wenn ich jetzt Mütze, Handschuhe und Schal von jemand suchen lasse, ist das natürlich super gut geeignet für Hunde, die im therapeutischen oder pädagogischen Kontext arbeiten, weil ich kann dann nämlich Klienten, Kinder, Patienten etc. Bitten, mir einen Gegenstand von ihnen zu geben und der Hund findet die anderen Gegenstände. Und das ist unglaublich begeisternd für Menschen, die das erleben, dass der Hund ihre Sachen sucht und somit sie als Person individuell wahrnimmt etc. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Und ich kann auch eine Verlorensuche machen, wo ich sozusagen meine eigenen Gegenstände, das ist ganz toll, wenn man wirklich mal den Schlüssel verliert, suchen lasse. Und da geht es halt darum, einen Geruchsartikel, also einen bestimmten Menschengeruch zu finden in der Fläche, sogar wenn der Mensch bei mir ist, da geht der Hund auf der einen Seite die Spur ab und findet eben auch diesen individuellen Geruchsartikel, ich habe meinen Handschuh verloren oder irgendwie sowas oder meinen Schlüssel. Wir haben schon öfter Schlüssel suchen müssen mit Hunden, die Verlorensuche können, und das ist toll und das macht auch Spaß und es ist, wenn man nicht ernsthaft seinen Schlüssel verliert, auch eine tolle Art der Beschäftigung. Ja. Das waren meine Praxisvorschläge für euch und ich möchte nochmal in einem Fazit zusammenfassen. Also Nasenarbeit ist eine teamorientierte Beschäftigung über den stärksten Sinn, die größte Ressource des Hundes. Es ist eine besonders artgerechte oder tiergerechte körperliche und geistige Auslastung. Sie ist für alle Hunde jeden Alters geeignet, außer für ganz junge Welpen. Sie ist fördernd für Ausgeglichenheit, Geduld, Stresstoleranz, Konzentration und erhöht den Fokus. Sie ermöglicht Hunden eine hohe Erfahrung von Selbstwirksamkeit und eine Teilautonomie zumindest, also Verantwortung übernehmen zu dürfen. Sie ist sehr gut im Alltag umsetzbar und sie stellt keine körperliche Überforderung dar und ist gut dosierbar. Also eben auch für ältere Hunde oder körperlich eingeschränkte Hunde geeignet. Und das finde ich sehr schön, sie fördert die Beziehung, sie fördert die Kommunikation und das gegenseitige Vertrauen im Team. Und sie sorgt dafür, dass der Hund sich emotional gut regulieren kann oder besser regulieren kann. Ist sehr schön, um mehr Ruhe, mehr Ausgeglichenheit und eine bessere Ansprechbarkeit im Alltag zu erreichen. Und ist letztendlich etwas, was für beide Seiten sehr, sehr freudvoll sein kann und wo beide Seiten sich als sehr kompetent erleben. Ja, also ran an die Nasenarbeit, kann ich nur sagen. Und wenn ihr da ganz tolle Ideen habt, die ich nicht aufgegriffen habe und wo ich was übersehen habe, dann schreibt das gerne. Würde ich mich freuen. Wenn du dich für das Thema Pferdenarbeit und Mantrailing begeisterst und darüber noch viel mehr wissen möchtest oder Menschen mit ihren Hunden hierzu bedürfnisorientiert anleiten willst, dann möchte ich dir unsere Pferden- und Mantrailing-Trainerin-Ausbildung empfehlen. Der nächste Jahrgang startet schon im Juli diesen Jahres in Soltau in Niedersachsen. Alle Infos dazu findest du auf unserer Website www.kynagogik.de. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn und teile ihn gern mit deinen Hundefreundinnen, empfiehl uns weiter und lass uns ein Feedback oder Like da. Du findest ihn überall dort, wo man Podcasts hören kann. Bis zum nächsten Mal, deine Karin.
Was Hunde wirklich brauchen, der Kynagogik-Podcast mit Karin Jansen.